Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am 20. Januar, vor anderthalb Wochen also, da hat die UNO-Wissenschaftsorganisation UNESCO es bekannt gegeben. Bei Tahiti hat ein Forscherteam ein großes, offenbar noch völlig intaktes Korallenriff entdeckt. Ein Anblick wie ein riesiges Blumenmeer quasi.
It's basically a field of huge flowers, coral garden in a way.
Julien Barbier, Leiter der Abteilung Meerespolitik der UNESCO, magisch und beeindruckend. Das war auch seine Reaktion auf das noch so gesunde Riff im Südpazifik.
It's quite impressive to find such system in a very good state of health.
So gesund, so intakt, doch wie lange bleibt das so? Sterben diese Korallen, stirbt letztlich noch viel, viel mehr. Was könnte dagegen getan werden, um die Riffe nicht nur vor Tahiti als wichtige Grundlage für unsere Ökosysteme zu erhalten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Sebastian Ferse gesprochen, Korallenriffökologe am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung. Er forscht zu nachhaltiger Ressourcennutzung und zwar über das, was neben der Ausweisung offizieller Schutzzonen möglich ist. Konkret OECMs, andere wirksame flächenbezogene Schutzmaßnahmen, wo eine ganze Reihe von Meeresforschern inzwischen sagen, dieses Instrument sollte eine viel größere Rolle spielen. Zuerst aber habe ich Sebastian Ferse gefragt, diese OECMs, was ist das überhaupt? Was sollte man sich darunter vorstellen?
Also OECMs sind alles, was Meeresschutzgebiete nicht sind. Ein Meeresschutzgebiet hat als primäres Ziel ausschließlich den Schutz eines Gebietes. Und OECMs gehen eben darüber hinaus, beziehungsweise sind andere Ansätze.
Könnten Sie da ein konkretes Beispiel nennen, das das vielleicht ein bisschen anschaulich macht?
Genau, zum Beispiel gibt es im Südpazifik teilweise seit Hunderten von Jahren andere Ansätze, um mit Korallenriffen oder anderen natürlichen Ressourcen umzugehen. Und da geht es primär zum Beispiel um die Nutzung des Bereichs. Also dass ein bestimmter Riffabschnitt für einen längeren Zeitraum nicht befischt wird. Und hinterher, wenn man diesen dann öffnet, dann ist der Fangerfolg dafür umso reichhaltiger. Dann sind die Fische weniger scheu und lassen sich leichter fangen. Und für den Zeitraum, in dem man eben da nicht fischt, führt das natürlich auch zu positiven Ergebnissen, dass also die Natur dann indirekt geschützt wird.
Unter dem Strich also weniger ein Abgrenzen und der Schutz im Fokus, sondern ein verstärktes Einbinden der Menschen vor Ort für ganz konkrete Ziele, die für sie dann auch Vorteile versprechen oder bringen, richtig?
Genau, das ist der wesentliche Unterschied zu den traditionellen, sage ich mal, Schutzgebieten, die halt häufig lokale Bevölkerung ausschließen und dann auch dazu führen, dass diese Schutzbemühungen teilweise untergraben werden. Wenn also lokale Bevölkerung nicht eingebunden ist, ausgeschlossen und dann sozusagen die Kosten trägt und die Schutzbemühungen, die Nutzen davon aber anderswo eingefahren werden, dann ist die lokale Bevölkerung natürlich auch nicht unbedingt bereit, sich da einzuschränken, wenn sie die Kosten zu tragen hat und unterminiert oder sabotiert solche Schutzbemühungen. Und wenn sie eingebunden sind und die Ziele ihnen selber nutzen, dann werden diese Maßnahmen eben auch viel stärker lokal akzeptiert und befolgt.
Sie haben ja in einem Team zu dem Ganzen geforscht am Beispiel von Indonesien, welches Potenzial es da gäbe, dieser weiteren flächenbezogenen Maßnahmen. Wie sieht es aus am Beispiel von Indonesien? Was könnte da noch alles geschehen?
Also Indonesien ist insofern ein wunderbares Beispiel, weil es ein sehr artenreiches und auch kulturell sehr vielfältiges Land ist. Und da haben wir gefunden, dass es also bis zu 400 Gebiete gibt, indonesienweit, wo lokale Ansätze jetzt schon bestehen, unter anderem eben so traditionelle Managementansätze, die wirklich divers sind, auch in ihrer Zielsetzung. Zum Teil verbesserter Fischfang, zum Teil Tourismus und primäre Schutzbemühungen waren eben nur ein ganz kleiner Teil. Und in den ganzen anderen Fällen stehen eben andere Dinge zunächst im Vordergrund, obwohl sie auch ein Schutzpotenzial tatsächlich in sich bergen.
Offiziell benannt und ausgewiesen sind diese Maßnahmen und Regionen aber nicht, oder?
Genau, die sind bisher nicht als Schutzgebiete anerkannt, weil laut der offiziellen Definition von Schutzgebieten eben immer Schutzbemühungen an erster Stelle stehen müssen. Und insofern sind diese bis heute nicht als Schutzgebiete anerkannt und zählen dann auch nicht in diese offiziellen Statistiken von wie viel ist tatsächlich schon geschützt mit ein.
In der ganzen Diskussion spielt ja auch eine Rolle, dass man sich eben nicht so ganz so sicher ist, ob das denn auch wirklich dann effektiv ist, also ob quasi das Geld, was man vielleicht vor Ort dann dafür ausgibt, hinterher auch den Schutzerfolg bringt, den man sich erhofft. Sehen Sie das auch so? Ist es wirklich so, dass da noch keine wirkliche Qualitätskontrolle oder dass die Maßnahmen noch nicht weit genug entwickelt sind, um das abzusehen?
Teilweise. Also das ist auch ein Punkt, den wir machen, dass wir sagen, wir haben jetzt Potenziale ausgewiesen oder identifiziert, potenzielle Schutzgebiete oder zusätzliche Schutzgebiete. Und jetzt der nächste Schritt muss halt sein, dass man sich zunächst mal darauf verständigt, wie weisen wir denn systematisch einen solchen Schutzeffekt nach. Und wir sagen, es muss auf die Ergebnisse ankommen. Also es reicht nicht, wie es bei Nationalparks oder anderen Schutzgebieten viel passiert, dass man sagt, das steht jetzt unter Schutz, egal was hinterher bei rauskommt. Und in vielen Fällen ist eben dieses ausgewiesene Schutzgebiet tatsächlich gar nicht wirklich effektiv. Und jetzt der nächste Schritt bei diesen alternativen Maßnahmen muss halt zunächst mal sein, nachzuvollziehen und nachvollziehbar nachzuweisen, tragen die denn überhaupt zu Schutzbemühungen bei? Und dann kann man sie auch entsprechend anerkennen.
Muss da vielleicht auch ein sich verändernder Blick auf den Anteil der Menschen vor Ort mit einhergehen? Also ich überspitze mal ein wenig, dass es auch Sinn machen kann, Geld dafür auszugeben, alleine, dass die Menschen sich besser eingebunden fühlen in so einen Prozess, ganz nachhaltig?
Genau, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir argumentieren, die lokale Bevölkerung ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg hier, dass die besser eingebunden werden, dass deren Belange auch stärker berücksichtigt werden und alleine diese Wahrnehmung, diese Wertschätzung von lokaler Bevölkerung und dann natürlich auch Unterstützung, zum Beispiel, dass man Geld an die Hand nimmt und sie in ihren bereits existierenden Managementbemühungen auch unterstützt gegenüber auswärtigen, zum Beispiel Fischern, die das Riff zerstören oder so. Und teilweise sind diese Bevölkerung da oft immer noch auf sich alleine gestellt. Und diese Wahrnehmung, Wertschätzung und Unterstützung durch staatliche Quellen kann da also schon sehr viel beitragen, dass es den Riffen dann auch besser geht.
Für Indonesien haben Sie in Ihrer Studie jetzt ja das Potenzial aufgezeigt. Abschließend, sehen Sie, dass international genug auf dieses Instrument geschaut wird oder passiert da einfach viel zu wenig?
Also wir sehen jetzt aktuell, gerade im Rahmen der Biodiversitätskonvention, die überarbeitet wird, schon viel Diskussion und Interesse von diesen alternativen Mechanismen, gerade weil die Überzeugung sich wirklich durchsetzt, dass zum einen die herkömmlichen, sehr von oben herab aufgesetzten Schutzmechanismen eben häufig nicht zum Erfolg führen und dass es tatsächlich vielerorts wirklich reichhaltige lokale Beispiele gibt, wo die Bevölkerung zum Schutz beiträgt, aber das eben bisher noch nicht genug gewürdigt wurde. Und wir hoffen, dass sich jetzt dieses Jahr in dem Bereich sehr viel tut.
Und wenn Sie als Korallenriffforscher jetzt auf dieses neue Riff vor Tahiti schauen und sich diese Pracht, die Bilder anschauen, warum lohnt es sich? Warum sollten wir da jetzt mehr tun und einfach jedes Instrument nutzen, das zur Verfügung steht?
Ja, das Herz eines Riffforschers schlägt natürlich höher, wenn wir jetzt nochmal Bilder von so unbeeinträchtigten und unzerstörten Riffen sehen, weil die gibt es halt wirklich nicht mehr viel. Ein Drittel der Riffe weltweit sind bereits verloren und geschädigt. Und wir gehen davon aus, wenn wir es nicht schaffen, effektiven Schutz hinzubekommen für Riffe, natürlich auch Klimawandel erfolgreich angehen, aber vor allem auch in lokalen Schutz besser investieren, dass wir Riffe weltweit innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahrzehnte verlieren werden. Also die Zeit läuft uns davon und wir brauchen jetzt wirklich jedes verfügbare Instrument, um einen besseren Riffschutz umzusetzen.
Noch gibt es sie, unberührte Korallenriffe. Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung zur Frage, was passieren müsste, damit das so bleibt. Und die Fallstudie zu Indonesien, die ist im Fachjournal Marine Policy erschienen.